Ist dir bewusst, dass du Teil eines riesigen, des weltweit größten Wiederherstellungsprogrammes bist, das es je gegeben hat, wenn du willst? Weißt du, was das ist? Wenn noch nicht sofort, dann sei einfach gespannt. Ich entdeckte in meinem Leben eine schlechte Angewohnheit, etwas, was Gott nicht gefällt. Die Bibel hat dafür das Wort Sünde. Ich habe das lange abgetan, als unwichtig eingestuft. Aber während ich das so abgetan habe, habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe das irgendwie kultiviert in mir. Irgendwann habe ich bemerkt, dass ich es nicht mehr kontrollieren kann, dass ich nicht mehr Herr darüber bin, sondern es über mich. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich war nicht mehr frei, ich war abhängig und zwanghaft. Da es mir aber peinlich war und ich mich geschämt habe, kamen auch noch Lüge und Vertuschung hinzu. Ich habe Gott immer wieder um Vergebung gebeten und um Befreiung gebeten. Und zweimal hat Gott eingegriffen und mich befreit, aber das war immer nur für kurze Zeit. Und ich musste mir eingestehen, dass mein Wille allein und meine Kraft der Selbstdisziplin nicht ausreichen, um frei zu werden. Dann vor einigen Monaten kamen einige Dinge zusammen. Ich habe eine Predigt oder Lehre gehört, in der wurde gesagt, dass mein Herz der Ort meines Willens ist. Mit meinem Herzen treffe ich Entscheidungen. Also habe ich gesagt, ich treffe jetzt erneut eine willentliche Entscheidung, dass ich umkehren will von dieser Sünde, dass ich davon wegkommen will. Und dann habe ich in der Bibel gelesen über die sogenannte blutflüssige Frau und wie Jesus sie geheilt hat. Ich nehme an, ihr kennt diese Geschichte. Und ich habe mich gefragt, wo hatte diese Frau ihren Glauben her, dass Jesus sie heilen würde? Weil Jesus sagt nachher zu ihr, Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Und in dem Text heißt es, sie sagte zu sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich frei. Sie sagte bei sich, es hat ihr keiner gesagt, wenn du Jesu Gewand berührst, wirst du frei. Es gab auch keine Bibelstelle darüber oder eine Regel, sondern sie sagte bei sich. Das heißt, sie hatte einen Glauben in ihrem Herzen und ich habe mir gesagt, was diese Frau gemacht hat, kann ich auch machen. Ich nehme meinen Glauben zusammen und glaube, dass Jesus mich befreit. Dann habe ich alles zusammengenommen, was ich hatte, mein Wille zur Veränderung und zur Umkehr, meine Bitte um Vergebung meiner Sünde und Schuld, meine kleine Kraft der Selbstdisziplin und mein Glaube an Gottes große Kraft der Veränderung. Und am nächsten Tag war es weg. Gott sei Dank. Das ist jetzt fast 4 Monate her und ich weiß, dass es weg ist, weil Jesus hat nachher zu mir darüber gesprochen. Er hat gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jesus hat mich frei gemacht. Es gibt eine Beziehungsstörung zwischen Gott und den Menschen. Die Kommunikation ist gestört. Ja, das hat auch mit den geschlossenen Ohren zu tun, von denen wir eben gehört haben. Das ist so wie bei uns in der Firma, wenn wir eine Telefonkonferenz haben, dann haben wir keine richtigen Telefonleitungen, sondern nur diese billigen IP-Leitungen. Und dann klappt das nicht immer. Und kannst du mich hören, kannst du mich nicht hören? Und so ist das auch zwischen Gott und den Menschen. Gott ruft Adam an. Adam, wo bist du? Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Ich kann dich nicht hören. Ich kann dich nicht sehen. Da gibt es eine Beziehungsstörung. Wir können Gott nicht immer hören. Und der Grund für die Beziehungsstörung ist, dass Adam und Eva sich von Gott abgewandt haben. Das nennt die Bibel Sünde. Und seitdem ist die Beziehung gestört. Und wir sind auch nicht besser als Adam und Eva. Uns geht es genauso. Wir sind auch nicht in der Lage, ohne Sünde zu leben. Und das blockiert den direkten Austausch mit Gott. Denn Gott ist heilig und Unheiliges kann nicht in seine Nähe kommen. Aber die gute Nachricht dabei ist, Gott ist dabei, das zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Gott will die Beziehung wiederherstellen zwischen ihm und uns, seinen Geschöpfen, seinen Kindern. Und zwar, weil ihn das schmerzt. wenn er sieht, welche falschen Wege wir gehen. Das tut in seinem Herzen weh, weil Gott ist voller Liebe und will das Beste für uns. Und wenn wir nicht die Wege gehen, die er für uns vorbereitet hat, von denen er weiß, dass sie gut sind, dann tut ihm das im Herzen weh. Und das ist seine Motivation, uns wieder zu ihm zu ziehen. Das ist dieses Wiederherstellungsprogramm, von dem ich spreche, das seit tausenden Jahren läuft. Und der Zielzustand, der wird in der Bibel beschrieben, und zwar in den ersten Kapiteln und in den letzten Kapiteln. In den ersten Kapiteln sehen wir, wie Gott vertraut mit Adam im Garten Eden redet. Und am Ende wird es ähnlich sein. Gott und die Menschen, die zu ihm gehören, da ist nichts mehr dazwischen. Die sind sich nah. Die Menschen werden Gott anbeten und sie werden ihn sehen. Das wird der Fall sein, wenn Sünde und Tod keine Macht mehr haben werden. Was steht zwischen dir und Gott? Was blockiert den vertrauten, freundschaftlichen, persönlichen Umgang mit Jesus? Hast du irgendwas im Sinn jetzt vielleicht, was dich anspricht? Dann behalte das mal im Fokus. Wenn wir uns Jesu Dienst auf der Erde anschauen, dann stellen wir fest, dass Jesus Menschen geheilt hat. Blinde, Taube, Aussätzige, Lahme, von Dämonen Besessene. Und alle diese Menschen, diese Kategorien stehen am Rande der Gesellschaft. Wenn einer blind ist, dann ist er nicht so Teil der Gemeinschaft, weil er kann nicht alles mitmachen. Er kann nicht zu allem mit hingehen und mitfeiern zum Beispiel. Wenn jemand lahm ist, genauso, ist er auch nicht Teil der Gesellschaft, sondern sitzt am Rande, braucht einen, der ihn bewegt. Wenn jemand taub oder stumm ist, genauso, dann ist auch die Kommunikation unterbrochen, nicht einfach. Und wenn einer aussätzig ist, von dem musste man sich fernhalten, den durfte man nicht berühren. Und wenn jemand von einem Dämon besessen war, dann wusste man nicht, was dieser Mensch im nächsten Moment machen würde. Das waren alles Menschen, die am Rande standen, die in der Gemeinschaft damals in Israel nicht voll integriert waren. Und Jesus hat sich unter anderem um diese Menschen gekümmert, um sie wieder in die Gemeinschaft zurückzuführen. Für mich ist das, was Jesus damals in der Gesellschaft in Israel gemacht hat, quasi der Prototyp des Reiches Gottes. Es gibt keine Kommunikationshindernisse mehr zwischen Menschen. Alle gehören zusammen. Alle sind eine Gemeinschaft. Da ist nichts mehr, was blockiert. Jesu Auftrag ging aber auch noch weiter. Es ging ihm auch darum, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Das ist der geistliche Bereich. Wir sehen manchmal die Heilungswunder in der Bibel, wenn wir sie lesen, entweder als körperlich oder als seelisch-geistlich. Und es gibt schlaue Menschen, die haben das alles schon durchgezählt und die kamen zum Ergebnis, 2/3 der Heilungswunder sind körperlicher Art und 1/3 sind seelischer, geistlicher Art. Aber diese Trennung ist nicht biblisch. Krankheitsbilder gehen ineinander über. Und Gott geht es immer um den Menschen als Ganzes. Er liebt uns ja ganz. Und darum war es Jesus wichtig, Heilung zu bringen für Körper, Seele und Geist. Alle drei brauchen Heilung. In vielen Fällen steht auch körperliche Heilung im direkten Zusammenhang mit seelischer und geistlicher Heilung. Eine Entlastung von der Macht und vom Druck der Sünde ist eine seelische Heilung und eine geistliche zugleich. Ihr kennt die Geschichte, wo 4 Männer einen Gelähmten zu Jesus brachten, aber weil das Haus so voll war, kamen sie nicht bis zu Jesus ran, sind auf das Dach gestiegen, haben ein Loch gemacht und haben den Gelähmten an einer Bahre runtergelassen. Und als Jesus den Mann sah und den Glauben der Freunde, sagte er zu ihm, meine Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Wir haben uns auch in letzter Zeit öfter mit der Geschichte der Heilung des Lahmen am Teich Bethesda befasst. Aber diese Geschichte hört nicht auf mit der Heilung, sondern später am Tag trifft Jesus den Mann im Tempel und sagt zu ihm, du bist jetzt gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt, als was du bisher durchgemacht hast. Was war die Sünde dieses Menschen, der 38 Jahre lahm war? Wir wissen es nicht, aber Jesus wusste es und er wusste es. Und das bedeutet auch nicht, dass jeder, der eine körperliche Einschränkung hat, in Sünde lebt. Das dürfen wir daraus nicht schließen. Für Gott gehen Sündenvergebung und körperliche Heilung zusammen. Sie werden auch in einem Atemzug genannt in der Bibel. Preise den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und dich von allen deinen Krankheiten heilt. Das gehört zusammen. Alles führt in die Freiheit. Der Erlass der Sündenlast, die Befreiung von zwanghafter Bindung an ungesunde Verhaltensweisen und die körperliche Heilung. In Gottes Wiederherstellungsprogramm geht es immer um den ganzen Menschen. Und Jesus weiß, was wir Menschen brauchen. Er kennt uns ja, er kennt ja unsere Sehnsüchte, er weiß, wonach wir uns sehnen. Und er weiß auch, dass der Mensch sich im tiefsten Inneren sehnt nach einer ungestörten Kommunikation mit seinem Schöpfer. Das steckt in jedem von uns drin. Jesus hat alle Hindernisse mitgenommen in den Tod am Kreuz, wodurch unsere Beziehung zu Gott gestört sein könnte. Und damit ist der direkte Zugang zu Gott möglich. Jesus hat alles getan, damit unsere Beziehungsstörung zu Gott geheilt werden kann. Und Jesus heilt auch noch heute. Ich habe es erlebt und das ist gut und das kann uns ermutigen. Die Voraussetzungen sind optimal. Jetzt müssen wir nur noch unsere Sünde loswerden. Nicht im Sinne von Vergebung möchte ich jetzt sprechen, sondern im Sinne von der Macht der Sünde, der Zwanghaftigkeit. Es gibt wunderbare Verheißungen in der Bibel, was passiert, wenn wir Sünde loswerden. Jesus sagt zum Beispiel, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen. Der Balken im eigenen Auge steht für mich für eine Einschränkung, für eine Blockade, für eine Sünde, die ich vielleicht noch nicht erkannt habe. Und dann wirst du sehen, das bedeutet Freiheit. Ich kann sehen, ich kann meine Umwelt sehen, ich kann Gott sehen, das Hindernis ist beseitigt. Oder an anderer Stelle sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das ist doch eine schöne Verheißung. Ein reines Herz, ein Herz, was nicht belastet ist von irgendwas, was zwischen Gott und mir steht. Da, wo nichts versteckt wird, wo ich nichts verstecken muss, wo ich ganz offen und echt sein kann. Oder eine weitere Stelle. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Den Willen des Vaters tun, das ist genau das Gegenteil für Sünde. Die Menschen, die nicht auf dem Weg der Sünde sind, sondern den Willen Gottes tun, die haben die Verheißung, dass sie in den Himmel kommen werden. Sünde bedeutet, ich tue nicht, was Gott sagt, warum auch immer. Wie gehen Menschen mit Sünde um? Wie gehen Christen mit Sünde um? Ich kenne drei Arten des Umgangs mit Sünde. Vielleicht findest du dich darin wieder. Der erste Umgang ist Verdrängen. Es gibt also die Menschen, die Christen, die sich ihre Sünde nicht bewusst machen. Sie verdrängen sie und wenn man das lang genug macht, dann plagt das Gewissen auch nicht mehr. Sie merken oder sie wollen nicht merken, dass ihre Beziehung zum heiligen Gott gestört ist und dass es Gott wehtut. Das zweite ist, sich selbst beruhigen. Es gibt die, die ihre Sünde sehen, aber sich damit beruhigen, dass wir alle Sünder sind und dass das Blut Jesu die Schuld der Sünde abwäscht und sie glauben, dass wir als Bekehrte heilig sind und deshalb auch in den Himmel kommen werden. Dafür gibt es auch Bibelstellen, die das belegen. Aber in einer ruhigen Stunde der Selbstreflexion merken auch diese Menschen, da ist etwas, was mich quält. Ich merke, dass die Macht der Sünde mich im Griff hat. Man merkt, dass man gebunden und nicht frei ist und dass wir nicht in der Lage sind, so zu leben, wie Gott es will. Aber so ist es eben, da kann man nichts machen. Jesus vergibt alles, also ist es egal. Und die dritte Gruppe, das sind die, die beunruhigt sind, die sich genauso ihrer Sünde bewusst sind, sich aber nicht damit beruhigen, dass es normal ist, als Sünder zu leben, sondern sie haben in der Bibel gelesen, dass es den Weg der Heiligung gibt, Jesus ähnlicher zu werden und so bitten Gott um Vergebung. Sie versuchen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Sünde loszuwerden, aber merken auch ab und zu, dass ihre Kraft dazu nicht ausreicht. So wie mir das auch gegangen ist. Und zu dem ständigen Bewusstsein der Unzulänglichkeit gesellen sich dann auch noch Selbstverdammnis und Scham. Ich kenne alle drei Stadien und ich kenne die damit verbundene Unzufriedenheit bezüglich meines Lebenswandels vor Gott. Wie gehen wir denn richtig mit Sünde um? Ich habe ja gelernt im Hauskreis bei Burkhard und Henny, wie wir mit Sünde richtig umgehen. Ihr könnt das gar nicht sehen da hinten. Und zwar ist der Weg, ne? Erkennen, bekennen, hassen, lassen. Danke, Burkhard. So, das ist der Weg. Wenn ich die ersten drei schaffe, erkennen, ich erkenne meine Sünde, ich bekenne sie gegenüber Gott, ich hasse sie, ich will davon loskommen, mir gefällt das nicht. Wenn ich diese drei schaffe, schaffe ich nicht immer automatisch auch den vierten, das zu lassen. Das gelingt mir nicht immer. Sachen, die ich lange Zeit eingeübt habe, sind mal nicht so eben weg. Auf diesem Schritt hier vom Hassen zum Lassen braucht es ein höheres Energieniveau, um davon loszukommen. Am einfachsten ist immer so weiterzumachen wie immer. Aber wenn man den Weg verändern will, dann braucht es eine größere Kraft. Also habe ich mich angestrengt, was aber auch nicht geholfen hat. Der Frust wurde größer, die Selbstverdammnis auch. Wie kann ich mit meiner ganzen Unzulänglichkeit so leben, dass es Gott gefällt, dass Gott zufrieden ist mit mir? Und ich habe gelernt, es geht nur durch Gottes Eingreifen. Ich alleine kriege es nicht hin. Jesus hat nicht am Kreuz gelitten und die Schuld der Welt auf sich genommen, damit ich durch Anstrengung es schaffe, von Sünde loszukommen. Und die Kraft, die da fehlt, diese höhere Energie, die hier einwirken muss, damit ich die Sünde lassen kann, die kommt aus Gottes Gnade. Paulus sagt, ich glaube, Matthias, jetzt können wir das. Paulus schreibt, der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Die Bibelstelle ist uns bekannt, mir ist sie auch schon lange bekannt, aber jetzt hat sie mehr Bezug zu meinem eigenen Leben. Sie kommt sozusagen von der Theorie in die Praxis. Sünde hat Macht, aber Gottes Macht ist größer. In Gottes Gnade steckt Kraft drin. Und Gott sagt, das ist alles, was du brauchst in deiner Schwachheit. Was verbinden wir mit dem Begriff Gnade? Das sind so Sachen wie Errettung, Sündenvergebung, ein unverdientes Geschenk Gottes, die Liebe Gottes, alles das ist richtig. Aber in Gnade steckt auch noch eine Sache drin, die hier im Vers steckt. In Gnade ist auch Kraft drin, Gottes wirksame Kraft in mir. Und durch Gottes Gnade, inklusive der Kraft, die in mir wirkt, bin ich in der Lage, ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Gottes Gnade ist super, aber sie ist nicht nur zum Bestaunen da, sondern sie ist auch zum Anwenden da. Und dazu sind wir aufgerufen. Es ist nicht schön, unter Sünde zu leiden, aber es gibt immer Hoffnung auf Befreiung, weil Gottes Gnade da ist, weil er uns seine Gnade versprochen hat und weil die Kraft darin ist, die wirkt. Gnade ist nicht nur ein schönes christliches Wort, sondern ist was Wirksames, was wir in Anspruch nehmen dürfen. Sie ist erfahrbar für jeden von uns. Ein Aspekt fehlt aber noch hier. Ich habe mich gefragt, warum hat Gott mich denn nicht schon eher befreit, wo ich mich doch schon lange Zeit mit der Sache rumschlage? Warum erst neulich? Nochmal, was ich gemacht habe. Ich habe vorgelegt, was ich Gott habe. Das ist mein Wille zur Veränderung, zur Umkehr, meine Bitte um Vergebung der Schuld, meine kleine Selbstdisziplin und mein Glaube an Gottes große Kraft. Gott, jetzt mach du, und Gott hat gewirkt aus der Kraft und Macht seiner Gnade. Der fehlende Aspekt vorher war mein Motiv. Warum habe ich denn Gott gebeten um Befreiung, um Sündenvergebung? Warum wollte ich das blöde Verhalten loswerden? Früher wollte ich es loswerden, weil es mir nicht gefiel. Damit es mir besser geht, damit ich mich besser fühle. Erst in den letzten Monaten kam der Wunsch dazu, Gott zu gefallen. Und das ist ein Unterschied. Paulus sagt, es gibt einen Schmerz, wie Gott ihn haben will. Der bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Für Schmerz übersetzen an der Stelle andere Traurigkeit oder Betrübnis. Paulus unterscheidet also zwischen einem göttlichen Schmerz und einem weltlichen, menschlichen, vielleicht seelischen Schmerz. Und solange ich nur aus meinen menschlichen, egozentrischen Gründen meine Sünde bedauere, gibt es keine Befreiung. Wenn ich aber Gott lieben und gefallen will und spüre, dass ich mit meiner Sünde Gottes liebendem Herzen wehtue, dann kann ich zu echter Umkehr kommen. Diese göttliche, der göttliche Schmerz, von dem Paulus hier spricht. Und zudem gibt Gott auch die Gnade der Befreiung. Letztlich geht es ja nicht darum, ob ich mit mir und meinem Charakter zufrieden bin, sondern es geht ja darum, ob Jesus mit mir zufrieden ist. Nach ihm will ich mich ausrichten. Ich für mich habe gelernt, dass meine Motivation wichtig ist, wenn es darum geht, von wiederholtem sündhaften Verhalten freizukommen. Gibt es bei dir Verhaltensweisen, die du loswerden willst, wo du weißt, dass sie Gott nicht gefallen? Mal ganz ehrlich, warum willst du sie loswerden? Weil du den Schmerz Gottes begreifst oder vielleicht sogar spürst? Oder um besser dazustehen vor dir oder vielleicht sogar vor anderen Menschen. Wenn unsere Motivation ist, Gott gefallen zu wollen, dann hat das sogar Kraft, einen weiteren Pferdefuß zu überwinden, nämlich eigentlich macht Sünde ja auch Spaß, zumindest kurzfristig. Und das ist der Punkt des Hassens der Sünde. Wenn es mir eigentlich noch Spaß macht, dann werde ich nicht durch Gottes Gnade freikommen. Wenn meine Motivation aber ist, Gott zu gefallen, ihn zu lieben, dann kann auch dieser Punkt überwunden werden. Das ist meine Erfahrung. Dann komme ich auch vom Spaß zum Hassen und dann kann ich den Weg weitergehen. Wir sind nicht perfekt, wir werden auch nie werden. Wir haben einen Weg zu gehen, aber wir dürfen getrost sein, dass Gott sagt, er wird es dem Aufrichtigen gelingen lassen. Und darum ist die Motivation wichtig. Hier eine weitere Verheißung für ein Leben im Einklang mit Gottes Willen. Richtet euch in allem nach Gottes Willen aus, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Hier wird direkt eine Verbindung geschaffen zwischen einem Leben ohne Sünde, also nach Gottes Willen ausrichten, heißt es hier, und Gottes Gnade, ohne die das unmöglich ist. Wir sollen uns nicht von Gottes Gnade ausschließen. Das heißt, wir sollen uns weder mit Sünde arrangieren, noch sollen wir versuchen, aus eigener Kraft Sünde loszuwerden. Gott liebt es, wenn wir ihn um seine Gnade bitten und sie in unserem Leben anwenden. Jetzt haben wir hier den Begriff des geheiligten Lebens. Was ist das denn? Ein geheiligtes Leben. Der Begriff Heiligung hat ja auch so einen negativen Touch. Gesetzlichkeit, Freudlosigkeit, Askese ist irgendwie nicht cool, ist nicht attraktiv. Aber wir können nicht ignorieren, dass auf einem geheiligten Leben große Verheißungen liegen, inklusive Jesus zu sehen. Heiligung bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Aber nicht äußerlich, frommes Reden oder immer lächeln, sondern im Inneren. Jesus war frei von Sünde, war der Einzige, der frei von Sünde war. Und diesen Status werden wir nicht erreichen, aber Heiligung bedeutet, immer näher ranzukommen, immer ähnlicher zu Jesus zu werden und Sünden zu überwinden und so ihm immer näher zu kommen. Und Gott würde uns nicht auftragen, den Weg der Heiligung, wenn Gott nicht uns auch eine Möglichkeit geben würde, das zu erreichen. Gott gibt uns ja keine unmöglichen Aufträge. Und die Strategie hier, um ein geheiligtes Leben zu führen, ist die Inanspruchnahme der Gnade Gottes. Ohne Gottes Gnade geht es nicht. Es erfordert Willen, Glauben, ein gottgefälliges Motiv wie die Liebe zu Jesus. Das sind unsere Beiträge. Aber letztlich geschieht es durch ein Leben der Heiligung geschieht durch die Kraft der Gnade Gottes und nicht durch unsere Anstrengung. Der Weg zur Gnade steht uns offen. Jesus hat den Weg zum Thron der Gnade für uns freigemacht. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Die Hilfe, die wir brauchen, um gottgefällig zu leben, bekommen wir bei Gott selbst. Jesus ist dabei, das wiederherzustellen, was durch die Sünde des Menschen kaputt gegangen ist. Die Nähe zu und der vertraute Umgang mit Gott. Gott kommt uns selbst mit seiner Gnade zu Hilfe, um das in uns zu reparieren. In uns ist ja das Problem, was wir zerstört haben. Das ist die Liebe Gottes. Das ist der Ursprung dieses ganzen Themas. Dass Gott uns liebt und uns gerne auf seinem Weg haben möchte. Aber seine Liebe beinhaltet auch, dass er uns nicht auf seinen Weg zwingt, sondern dass es immer einen Angebotscharakter hat. Gott wirbt um uns, Jesus wirbt um uns und zwingt uns da nicht hinein. Jesus hält aber auch ständig Ausschau nach Menschen, die er zurückbringen kann, in die Freiheit, in die Nähe Gottes, in die Gemeinschaft mit ihm selbst. Mit unendlicher Geduld und Liebe und in akribischer Detailarbeit. Ich bin ja nur einer von 8 Milliarden Menschen und Jesus hat sich persönlich um ein Detail bei mir gekümmert. Aber so geht Jesus allen Menschen nach, die dafür offen sind. Jesu Angebot an uns ist, dass wir ihn sehen und dass wir ihn hören, dass wir ihm Anteil geben an unserem Leben, dass wir mit ihm verkehren wie mit einem Freund. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum macht Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu ihm werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Hier haben wir wieder die Kommunikation, wer meine Stimme hört. Jesus möchte, dass wir offene Ohren für ihn haben, damit wir seine Stimme hören, damit er zu uns kommen kann. Das ist das große Wiederherstellungsprogramm, von dem wir ein Teil sein können, wenn wir wollen. Ich habe eine persönliche Erfahrung gemacht mit der Gnade Gottes. Gnade ist für mich fassbarer geworden. Heiligung ist für mich erstrebenswerter geworden. Und meine Hoffnung auf einen persönlicheren Austausch mit Jesus ist gestiegen. Ich habe noch einen langen Weg zu gehen, aber ich bin motiviert, weiterzugehen. Denn Gott ist gut. Gott liebt mich. Egal mit welchen Blockaden du zu kämpfen hast, es gibt Hoffnung auf Befreiung. Egal was es ist. Jesus hat alles unter seine Füße bekommen. Und wenn du dabei bist, die Hoffnung zu verlieren, dann möchte ich dich ermutigen, den Faden nicht abreißen zu lassen. Der Weg zur Gnade steht offen. Jesus hat den Weg zum Thron der Gnade freigemacht. Mit Zuversicht sollen wir hinkommen zu Gott, der uns Gnade gibt zur rechten Zeit, damit wir die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Direkt bei Gott. Es gibt keine Zwischenhändler für Gnade, sondern Gnade gibt es direkt an Gottes Thron. Für einige von uns steht jetzt die Urlaubszeit an, eine Gelegenheit aus dem täglichen Trott herauszukommen und vielleicht neu das Anklopfen Jesu wahrzunehmen. Jesus kommt und sagt, komm, wir gucken uns gemeinsam dein Leben an. Wir räumen gemeinsam auf, wir gehen gemeinsam weiter. Komm in die Freiheit, komm zurück in die Liebe Gottes. Es gibt Hoffnung, denn wen Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Jesus will uns zurückbringen in die persönliche, liebevolle Beziehung zu Gott. Jeden Einzelnen, ganz individuell. Sei dabei, verpasse es nicht. Amen.